Ach Mensch, Schwerpunkt Wir. Ein Detektor FM Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
Schön, dass ihr zuhört bei Ach Mensch, dem Podcast über Sozial- und Geisteswissenschaften. Ich bin Lara-Lena Götte. Hi. In Würde altern, das wünscht sich, denke ich, jeder und jede an seinem sogenannten Lebensabend. Aber was gehört eigentlich dazu? Wie geht es älteren Menschen in Deutschland und in ganz Europa? Dazu gibt es mittlerweile einen richtigen Datenschatz, aus dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Informationen ziehen, und zwar die Survey of Health, Aging and Retirement in Europe, kurz SHARE. An der Koordination maßgeblich beteiligt ist das Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik in München und damit auch der Sozialwissenschaftler Thorsten Kneipp. Er ist zu Gast in dieser Folge von Ach Mensch und erklärt unter anderem, was Lebenszufriedenheit im Alter eigentlich bedeutet.
SHARE befragt generell die über 50-jährige Bevölkerung, mittlerweile in der ganzen EU. Schweiz und Israel sind noch dabei, zusätzlich, nebst deren Partnern, die können dann auch sogar unter 50 sein. Und wir befragen die nicht nur einmal, sondern wir befragen sie wiederkehrend, alle 2 Jahre. Also SHARE begleitet die Befragten sozusagen über ihren Alterungsprozess, angefangen mit 50 Jahren. Aber das Bild wird noch dadurch komplettiert, dass auch biografische Informationen über den Lebenslauf retrospektiv erhoben worden sind, sodass wir eine ganze Menge Informationen letztendlich von Geburt an über die Person haben. Und mittlerweile haben wir etwa 380.000 Interviews von etwa 140.000 Befragten, im Prinzip europaweit.
Mhm. Verstehe. Was wird denn untersucht? Also versucht man, so einen Gesamtüberblick über die Person zu bekommen, sowohl gesundheitliche Merkmale als auch zum Beispiel Zufriedenheit und Lebensumstände. Was wird da alles untersucht?
Ja, genau so ist es. Ganz, ganz breit. Also der Fragenkatalog ist dezidiert interdisziplinär angelegt. Auch das Team, nicht nur jetzt hier bei unserem Institut, sondern da steckt ja ein internationales Team dahinter, was die jeweiligen Surveys in den jeweiligen Ländern auch dann durchführt, ist interdisziplinär. Und das ist neben dem, was ich vorhin gesagt habe, auch im Prinzip die dritte Säule, neben dem internationalen und dem längsstrittlichen, dass es interdisziplinär ist. Und die Daten werden ja auch nicht von uns exklusiv genutzt, also weder von uns als Forschungsinstitut noch von nur den beteiligten Instituten in den anderen europäischen Ländern, sondern die stehen der ganzen wissenschaftlichen Gemeinschaft frei zur Verfügung, zur Nutzung. Und das wird auch gemacht und sehr interdisziplinär. Also natürlich, die klassischen sozioökonomischen Fragen sind drin, aber wir haben auch eine ganze Reihe gesundheitsbezogener Informationen. Natürlich, Gesundheit ist ein Schlüsselthema im Alter. Und das geht hin bis zur Abnahme von Blut und der Analyse dieser Blutstropfen.
In welchem Kontext befindet sich diese SHARE-Studie? Also es gibt ja diesen bekannten Gender Data Gap. Also die Kritik ist da eigentlich, dass man oft in der Wissenschaft vom irgendwie 30-jährigen weißen Durchschnittsmann ausgeht. Wie viel Forschung gibt es eigentlich zu älteren Menschen?
Das kann man natürlich jetzt nicht sagen, dass es vorher in der Sozialumfrageforschung einen grundsätzlichen Mangel an Daten über Ältere gibt. Also ganz viele solche Umfragen sind bevölkerungsrepräsentativ, oft für die erwachsene Bevölkerung, also 18 plus. Und insofern sind da natürlich auch Alte drin. Aber es ist natürlich so, wenn man spezifisch an Alten interessiert ist, dann werden die Zahlen natürlich sehr schnell klein, wenn man ein bevölkerungsrepräsentatives Survey hat, aber letztendlich alle wegschmeißt, die nicht schon in Rente sind. Also vor dem Hintergrund macht es schon Sinn, dass es eine gewisse Spezialisierung und Arbeitsteilung zwischen verschiedenen Umfragen gibt. Analoges würde gelten zum Beispiel, weil sie auf den jungen weißen Mann angespielt haben, wenn man spezifisch an Fragen nach Migrationshintergrund oder dergleichen interessiert ist. Die sind halt sehr wenige in einer Bevölkerungsstichprobe, und dann zieht man eine spezielle Stichprobe, oder wenn man gewichtet diese
Subpopulation hoch. Also insofern macht das schon Sinn, aber es gibt keinen grundsätzlichen Mangel in der sozialen Umfrageforschung an Daten über Alte, in dem Sinne, dass sie komplett vernachlässigt würden.
Das Team von Share hat schon sehr, sehr viele Daten gesammelt zu ganz Europa. Kann man daraus schon ablesen, wie unterschiedlich man eigentlich innerhalb von Europa altert, oder ist das alles relativ homogen?
Nee, da kann man schon sehen, dass es Unterschiede gibt in ganz verschiedenen Dimensionen. Also die, sag mal, so eine durchschnittliche Alterungsbiografie, die kann sich unterscheiden natürlich über die Länder. Da spielen kulturelle Praktiken sicher eine Rolle. Aber zunächst mal unterscheiden sich Gesellschaften ja hinsichtlich ihrer Komposition zum Beispiel. Ne? Altersstruktur, Bildungsstruktur, Gesundheitsstruktur. Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind unterschiedliche. Die institutionellen Rahmenbedingungen sind unterschiedliche. Und von daher würde man das natürlich erwarten, und das findet man auch in vielen Bereichen, dass es Unterschiede gibt. Und interessant ist dann halt genau nachzubohren, können wir die auf irgendwas Spezifisches zurückführen. Also zum Beispiel das durchschnittliche Renteneintrittsalter, das wir in der Bevölkerung beobachten, das ist in erster Linie davon abhängig, was das Rentensystem eigentlich zulässt an Renteneintrittsalter.
Das ist vielleicht eine schwierige Frage, aber Sie haben ja auch, in der Share-Studie wird ja auch die Lebenszufriedenheit untersucht. Da können wir auch gleich nochmal darüber sprechen, wie man das überhaupt misst. Aber lässt sich denn daraus irgendwie schlussfolgern, wo man am besten oder am schönsten, am zufriedensten altern kann? Von was für Faktoren das abhängig ist?
Das ist in der Tat eine schwierige Frage. Und es ist vor allen Dingen zuerst mal eine normative Frage, weil sie nämlich voraussetzt, dass man erstmal definiert, was ist denn gut und was ist am besten. Und damit verlassen wir eigentlich den wissenschaftlichen Bereich. Es gibt trotzdem konzeptionelle Vorschläge dazu, zum Beispiel das Konzept des Successful Aging. Und das verweist im Kern auf sehr allgemeine Faktoren, die zum Wohlbefinden beitragen. Physisches Wohlbefinden auf der einen Seite, also die Abwesenheit von Krankheit, einschließlich geistiger Gesundheit natürlich, und soziale Wertschätzung, soziale Integration. Also biomedizinische Faktoren auf der einen Seite, psychosoziale Faktoren auf der anderen Seite. Die haben eine objektive Grundlage, aber sie werden auch subjektiv bewertet. Das ist sehr abstrakt. Da wird man sich vielleicht auch auf diesem Abstraktionslevel sogar drauf verständigen können. Jetzt kann man hingehen und versuchen, das in irgendeinen operationalen Indikator reinzubauen, indem man einzelne Fragen hat, die die verschiedenen Dimensionen, die dahinter stecken, abbilden, und schaut sich an, in welchem Land ist der am höchsten. Und da taucht dann häufig Skandinavien ganz oben auf der Liste auf und Südeuropa und Osteuropa tauchen eher unten auf der Liste auf. Aber egal, was man da rauskriegt, das hängt natürlich immer davon ab, was für eine operationale Definition man erstmal von Successful Aging sozusagen vorne reingibt. Und so verrät es erstmal auch noch nichts darüber, warum jetzt die Skandinavier vielleicht besser sein sollen als die Osteuropäer. Das Beste insgesamt ist sehr, sehr schwierig, aber es ist leichter, darüber zu reden. Schauen wir doch mal zum Beispiel auf den Erhalt der kognitiven Leistungsfähigkeit, der im Alter typischerweise irgendwann anfängt zurückzugehen. Das wäre eine Dimension, die uns interessiert. Und jetzt haben wir einen spezifischen Faktor, von dem wir vermuten, der könnte einen Einfluss darauf haben, zum Beispiel Übergewicht oder Renteneintritt. Und diesen Zusammenhang vernünftig zu identifizieren, das ist schon schwierig genug. Aber ich würde eher dafür plädieren, so an die Sache ranzugehen. Damit umgeht man auch zunächst mal die normativen Fragen.
Mhm. Aber ich würde jetzt doch gerne noch mal wissen, wie man denn, das hat man ja auch in der Share-Studie untersucht und das haben Sie ja auch unter anderem untersucht, dieser Aspekt der Lebenszufriedenheit. Wie misst man den? Also mit welchen Fragen findet man heraus, ob die Leute zufrieden sind oder nicht? Ich stelle mir gerade vor, das ist so ein bisschen wie diese Schmerzskala. Also wenn mich jemand irgendwie fragt, wie sehr tut's denn jetzt weh, und ich sage sehr, dann weiß man ja immer noch nicht, wie sehr es mir weh tut.
Ja, und genau solche
Konstellationen findet man auch bei Lebenszufriedenheit natürlich. Es gibt verschiedene Maße, je nachdem auch, was man wissen will. Gerade außerhalb der Fachliteratur wird das auch manchmal ein bisschen durcheinander geschmissen. Dann wird Glück, Zufriedenheit, Wohlbefinden oft synonym verwendet, obwohl da teilweise unterschiedliche Maße dahinter stehen, die auch zumindest dem Anspruch nach auf was Unterschiedliches abzielen. Wir haben in Scheer auch eine kleine Fragebatterie, die verschiedene Dimensionen abfragt, die sich besonders auf Wohlbefinden im Alter beziehen. Aber wir haben auch eine Frage, die sehr oft verwendet wird, gerade in großen Umfragestudien. Es ist eine einzelne Frage, die die Leute nur fragt, so alles in allem, wie zufrieden sind sie mit ihrem Leben? Und dann hat man eine 11-Punkte-Skala und dann macht man sein Kreuzchen. Es gibt Fragebatterien, also wo man nicht diese eine Frage stellt, sondern versucht, 10 Fragen zu stellen und die aufzuaggregieren und zu was Ähnlichem zu kommen. Da kommen in der Regel sehr, sehr gleiche Sachen oder sehr ähnliche Sachen raus. Ein Problem, ich habe das so verstanden, dass das ist, was Sie angedeutet haben, ist natürlich die Vergleichbarkeit über Personen weg. Das hat man aber bei vielen Sachen. Das ist ein Problem, das ist eine Herausforderung. Da gibt es aber auch unter Umständen Lösungen für, je nachdem, was man gerade sich anschaut. Zum Beispiel, und das ist mit Scheer möglich, dadurch, dass wir ja die Leute nicht einmal fragen, sondern wir fragen sie immer wieder. Wir müssen die Leute nicht mit anderen vergleichen, sondern wir vergleichen sie mit sich selbst. Und versuchen dann Änderungen in ihrer Lebenszufriedenheit auf irgendwelche Sachverhalte zurückzuführen, die wir in derselben Zeit auch beobachtet haben.
Und ich habe auch gerade, als Sie es gesagt haben, auch gedacht, dass ja vielleicht auch ein bisschen anders als bei Schmerz, ist vielleicht auch gar nicht so ein guter Vergleich, dass man ja eine Vergleichbarkeit oder so ein objektives Maß irgendwie gar nicht braucht, weil wenn ich zufrieden bin, bin ich zufrieden, ne? Und ob das jetzt von außen irgendwie anders beurteilt wird, ob ich jetzt zufrieden sein sollte oder nicht, das ist dann ja eigentlich egal, ne? Weil es ja um die persönliche Empfindung und einfach nur das alleine geht, ne?
Ja, persönliche Befindungen sind schwer einzuordnen und schwer über Personen zu vergleichen. Und das gilt in gleichem Maße, wie es für Personen gilt, dann im Aggregat sozusagen auch für Länder. Auch auf der Länderebene sehen wir zum Beispiel Unterschiede zwischen den Ländern in der durchschnittlichen selbstberichteten Gesundheit. Wenn wir jetzt aber hingehen und versuchen, Gesundheit etwas objektiver zu messen, dann kommt nicht unbedingt die gleiche Reihenfolge zwischen den Ländern raus wie vorher. Also da spielen verschiedene Sachen eine Rolle. Die objektive Lage spielt eine Rolle, sicherlich, aber die subjektive Einschätzung, wo natürlich dann auch soziale Vergleichsprozesse eine Rolle spielen, und man vergleicht sich in erster Linie mit dem Nachbarn und nicht mit jemandem, der in der Schweiz oder in Italien oder in Israel wohnt, die spielen halt eben auch eine Rolle.
Sie haben sich ja mit dem Zusammenhang von Gewichtsveränderungen und kognitiver Leistung im Alter beschäftigt. Was waren denn da so die zentralen Erkenntnisse?
Salopp gesagt, Gewichtsverlust ist schlecht, aber nicht per se, sondern weil Gewichtsverlust sehr oft auf Krankheit hinweist. Und Gewichtszunahme ist weder gut noch schlecht an und für sich, sei denn die Leute bauen Muskeln auf, was aber in hohem Alter eher selten hat anzutreffen ist. Aber es ist gut, wenn es auf Genesung hinweist. Also wenn die Leute vorher krank waren, abgenommen haben und jetzt nicht krank bleiben, sondern wieder gesund werden, dann beobachten wir eine Verbesserung des Gesundheitsbildes und wir beobachten eine Gewichtszunahme.
Ein weiterer Zusammenhang, den Sie sich angeschaut haben, war Elternschaft, und da haben wir wieder die Lebenszufriedenheit im Alter. kann man ganz plakativ gefragt, sind Menschen, die Kinder haben, sind die im Alter zufriedener?
In der Regel findet man das, was gemeinhin Parental Happiness Gap genannt wird, nämlich dass Eltern tatsächlich weniger zufrieden sind als Nicht-Eltern. Aber Elternschaft ist ja nicht Lotto. Sondern die Leute entscheiden sich ja in einer bestimmten Lebenssituation, Eltern zu werden oder eben nicht.
Und sie haben sich vorher vielleicht schon unterschieden in ihrer Lebenszufriedenheit. Also das ist ein grundsätzliches Problem, mit dem wir uns in allen unseren Arbeiten rumschlagen müssen. Dass die Variable, die uns eigentlich interessiert, eben nicht vom Himmel fällt, nicht durch eine Lotterie bestimmt wird, sondern dass die Menschen sie selber wählen. Was ist, wenn ich falsche Vorstellungen darüber habe? Zum Beispiel, wie sich meine Kinder mal verhalten, wenn ich alt und pflegebedürftig bin. Das könnte eine Motivation sein, Kinder zu bekommen. Die könnte enttäuscht werden. Da kann ich aber möglicherweise auch gar nicht drüber nachdenken, weil es so weit weg ist, wenn ich die Entscheidung treffe, jetzt Vater zu werden. Aber dann kommt sie halt eben doch, die Unterstützung der Kinder, und dann geht es mir nachher vielleicht besser. Ein anderer Ausgangspunkt jetzt für unsere Fragestellung in diesem Zusammenhang war, es geht jetzt wieder so ein bisschen zurück auf das Maß. Dafür benutzen wir dieses Maß der allgemeinen Lebenszufriedenheit, was eigentlich relativ stabil ist über den kompletten Lebenslauf. Dann passiert mal was, man kriegt ein Kind, dann geht es mal kurz hoch, pendelt sich wieder ein, dann stirbt vielleicht irgendwann der Partner, dann geht es runter, es pendelt wieder ein, man wird arbeitslos. Aber im Durchschnitt ist das relativ stabil über den Lebenslauf, zumindest bis ins höhere Alter. Weil dann schlägt zunehmend die Gesundheit bzw. die Nichtgesundheit zu Buche, und dann geht das auch runter für Leute. Also das wäre sozusagen für uns eigentlich der zentrale Mechanismus, von dem wir erwarten, dass es darüber laufen könnte. Also haben Kinder unvorhergesehene Effekte vielleicht auf die Gesundheit, zum Beispiel über Ernährungsverhalten. Jetzt habe ich die Kinder, ich will ein gutes Vorbild abgeben und ich ernähre mich gesünder, ich höre auf zu rauchen, ich mache Sport. Und vielleicht habe ich da gar nicht groß drüber nachgedacht bei meiner Kosten-Nutzen-Abwägung. Ich mache das einfach, weil ich ein guter Vater sein will. Andererseits können Kinder Stress erzeugen. Und langfristig könnte das Einfluss haben auf meinen Krankheitsverlauf im Alter. Krankheit schlägt meistens erst so richtig durch im höheren Alter, und da rächt sich der Stress aus dem ganzen Leben möglicherweise, oder es zahlt sich aus, dass ich ein Leben lang gesund gelebt habe. Das ist das eine. Das andere ist, möglicherweise helfen mir meine Kinder auch materiell oder psychologisch beim Umgang mit einer Krankheit, sobald sie mich ereilt, oder einer Bedürftigkeit, indem sie mir Hilfe leisten oder einfach da sind. Und das könnte halt eben sozusagen übererfüllt werden im Hinblick auf meine Erwartungen oder untererfüllt werden. Und wenn man das alles zusammen betrachtet, dann finden wir tatsächlich erstmal keine großen Unterschiede. Was insofern interessant ist, als es den Anschein erweckt, als ob Leute so ganz unvernünftig sich nicht entscheiden, dass sie Fehlentscheidungen möglicherweise im Lebensverlauf auch wieder korrigieren können und am Ende tatsächlich wie die Vorhersage des ökonomischen Modells sich nicht wirklich unterscheiden.
Also genau, kann man jetzt, wenn man es jetzt zusammenfasst, nicht sagen, dass Menschen im Alter zufriedener sind, wenn sie Kinder haben, sondern es hält sich ungefähr die Waage?
Es hält sich im Ergebnis ungefähr die Waage, aber was wir gerade für Männer tatsächlich finden, ist, Männer profitieren durchaus von ihren Kindern. Im Hinblick auf ihre Gesundheitsentwicklung und im Anschluss daran auch ihre Zufriedenheit und den Umgang mit Krankheit im Alter, wenn sie auftritt. Aber das bringt sie gerade auf das Maß zurück, wo die Nicht-Eltern ohnehin schon sind. Also das deutet darauf hin, ja, Kinder machen die Eltern glücklich, die sich dazu entschlossen haben, die Kinder zu bekommen.
Wie ist es denn mit kulturellen Unterschieden? Haben Sie das nur für Deutschland untersucht oder auch für andere europäische Länder? Weil es gibt ja auch kulturelle Unterschiede im Umgang mit so Familie. Also zum Beispiel, dass Kinder irgendwie länger bei ihren Eltern wohnen oder dass es ganz selbstverständlich ist, dass man sich später als Sohn oder Tochter um seine Eltern kümmert. Das ist ja vielleicht in anderen Ländern selbstverständlicher als hier in Deutschland.
Das haben wir jetzt zunächst erstmal nicht gemacht. Also das beruht auf den Share-Daten und insofern beruht es auch auf den Daten aus verschiedenen Ländern. Und wir berücksichtigen auch, dass es diese verschiedenen Länder gibt und dass Leute sich unterschiedlich verhalten können sozusagen. Also
Wir müssen verschiedene Sachen statistisch kontrollieren in diesem Modell und das lassen wir zu, dass sich das unterscheidet zwischen den Ländern. Aber wir haben jetzt nicht geschaut, wie ist denn das jetzt in Schweden versus Italien zum Beispiel, weil wir hier auch nicht so sehr an den kleinen, kleinen Mechanismen interessiert waren, das ist auch sehr schwierig, sondern eher an einem übergeordneten Bild.
Ganz zum Schluss würde ich noch die Frage stellen, so Blick in die Zukunft, was interessiert Sie zukünftig ganz besonders für wissenschaftliche Fragen?
Man stolpert immer wieder über Sachen, von daher muss man immer auch im Hinterkopf haben, dass ich vielleicht morgen bereits was anderes antworten würde. Aber es gibt natürlich ein paar Sachen, an denen ich noch arbeite, nach wie vor. Und das hat dann weniger mit Altern zu tun, sondern reiht sich mehr in dieses Gesamtbild ein. Arbeite ich mit einem Kollegen noch an aus unserer Sicht ungeklärten Fragen zu der Lebenszufriedenheit von Eltern eher früher im Lebensverlauf, also unmittelbar nach der Familiengründung und was für Dynamiken dahinter her passieren. Weil was typischerweise ja passiert, ist nicht jetzt ist das Kind einfach da, sondern das Leben ändert sich. Ich höre vielleicht auf zu arbeiten, steige vielleicht reduziert nur wieder ein. Das hat Auswirkungen auf die Partnerschaftsdynamiken, auf die Dynamiken mit dem sozialen Umfeld, die Ausgestaltung der Freizeit, wenn man es mal so nennen kann. Das schauen wir uns näher an.
Das ist Thorsten Kneipp, er ist Sozialwissenschaftler am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik. Die haben maßgeblich mitkoordiniert die Survey of Health, Aging and Retirement in Europe, kurz SHARE, die Informationen über ältere Menschen in ganz Europa gesammelt haben. Danke, dass ihr bei dieser Folge zugehört habt. Wir freuen uns total, wenn ihr uns abonniert auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, zum Beispiel Spotify, Apple Podcast oder Google Podcast. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Lara-Lena Gödde. Ciao.